NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Laura Tonke. Sie ist gleich in zwei großen deutschen Kinoproduktionen dieses Herbstes zu sehen, in 22 Bahnen, nach dem Roman von Caroline Wahl. Und ab dem 9. Oktober in Amrum, das ist der neue Film von Fatih Akin nach den Erinnerungen von Haag Bohm. Laura Tonke, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank.
Wie geht's Ihnen?
Sehr gut. Ich bin in Hamburg. Ich liebe Hamburg.
Mögen Sie das auch, wenn dann so ein Film endlich draußen ist, also diesen ganzen Glitzer und Glamour von Festivals und Filmpremieren? Also Sie hatten es ja in diesem Jahr schon in Cannes, dann beim Filmfest in Hamburg. Ist das so Ihrs?
Also Cannes habe ich wirklich richtig genossen. Also ich glaube, es kann meins sein, wenn ich mich sozusagen gut genug vorbereite. Und diesmal war ich, glaube ich, insofern gut vorbereitet, als dass ich mein Kleid mochte, meinen Schmuck mochte und einfach dachte, das will ich jetzt richtig feiern. Also es war einfach so schön, in Cannes zu sein. Es war wirklich ein Traum, allein schon in diesem Hotel zu sein, wo die Nacht 6.900 Euro kostet. Ich weiß nicht, wer das bezahlt hat. Es gibt bestimmt so andere Raten für Leute, die dann da kommen wie ich. Und dann sitzt man da draußen und guckt aufs Meer und frühstückt. Allein das hat mir schon gereicht. Und was jetzt an diesem Hamburger Filmfest dann so toll ist, ist, dass man wirklich so viele Leute auf so einem normalen Level trifft. Aber man sich irgendwie freut und so sagen, ach, was machst du? Ach, du bist in der Jury. Ach, wie nett. Und du, ja, ich, ach, du hast morgen. Ah, wie schön. Und das macht mir eigentlich jetzt total Spaß.
Das klingt jetzt aber alles so, als sei es fast ein größerer Auftritt bei einem Festival, sich zu zeigen, als in einem Film?
Ja, der Aufwand ist enorm, weil ich da eben auch ich selber sein muss oder darf. Und beim Film habe ich ja ein riesiges Team um mich, was sich darum kümmert, diese Figur mit mir zusammen zu kreieren. Also, und ich alleine sozusagen, ich musste, glaube ich, auch erstmal so lernen. Also so in den 90ern gab es sowas wie Stylisten gar nicht. Und Make-up, gut, ich habe mich sowieso nie geschminkt, aber diese ganzen Dinge, ne, dass man sich das alles organisiert und dass es vielleicht auch dazugehört. Ich fand es super interessant, wie dann so ein Star wie Diane Kruger das macht, die hat dann tatsächlich auch 5 Leute mit. Die reist ja mit 5 Leuten an. Das ist ja nochmal eine völlig andere Nummer, aber klar, das ist ein Next Level.
Sie haben erste Preise ja schon bekommen in den 90er Jahren. Wir wollen auch ein bisschen zurückgucken, was Sie alle schon so gemacht haben in dieser Stunde. NDR Kultur à la carte, aber natürlich vor allem auch auf Amrum, den neuen Film jetzt, der diese Woche ins Kino kommt. Sie haben sich Musik gewünscht, unter anderem von Florence Price, den 3. Satz aus ihrer ersten Symphonie. Mhm. Mögen Sie uns sagen, warum?
Ja, ich hatte ja die Herausforderung, für diese Sendung klassische Musik rauszusuchen. Und das ist für mich eine echte Herausforderung, weil ich da nicht so bewandert bin. Und dann habe ich zuerst irgendwas gesucht und dann bin ich auf so einen Podcast von einem Freund oder Bekannten von mir gestoßen, von David Striso, der macht mit Axel Ranisch Klassik drastisch und habe so gedacht, ach, wie toll. Und was ich daran besonders mag, ich glaube, das gilt fast für alle diese Stücke, die ich ausgesucht habe. Ich mag es immer gerne, wenn es so filmisch ist. Das ist bei ihr.
Thank you. Yannick Nézet-Séguin und das Philadelphia Orchestra hier mit dem dritten Satz aus der ersten Symphonie von Florence Price bei NDR Kultur à la carte. Ein erster Wunsch von der Schauspielerin Laura Tonke. Sie sind jetzt zu sehen in Amrum, dem Film von Fatih Akin, nach den Erinnerungen von Haag Boom. Also er selber nennt ihn auch einen Haag Boom-Film, ja, weil sie ihn eigentlich so zusammen machen wollten. Ich finde, das spürt man auch, wenn man ihn sieht. Sie haben, glaube ich, das ist schon ein paar Jahre her, als sie mal gefragt wurden, mit wem sie gerne zusammenarbeiten wollen, gesagt, dass sie unbedingt mal mit Fatih Akin drehen wollen. Warum eigentlich?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das hat sich eingepflanzt bei Gegen die Wand und bei dem Spiel da von Sibyl Kekeli und zu sehen, wie frei er die Schauspieler lässt. Und ich glaube, das will man dann auch, ne? Und da hat man ja so eine bestimmte Vorstellung. Ich glaube, Amrum ist nicht dieser Film geworden. Aber nichtsdestotrotz fand ich es ganz toll, mit ihm zu arbeiten. Also es ist halt ein anderer Film geworden. Also es ist nicht Gegen die Wand. Es ist ein Tick formalerer Film, würde ich sagen. Und dementsprechend ist das Spiel auch ein bisschen formaler. Es hängt dann vielleicht auch mit der Zeit, die wir erzählen, zusammen, 1945. Aber ich will es nicht missen. Ich war ganz happy.
Wurden Sie gefragt oder haben Sie sich beworben?
Nee, ich glaube, das habe ich tatsächlich seiner Frau zu verdanken, Monique.
Von Fatih Akin, der Frau.
Die Frau von Fatih Akin, Monique Akin, die für ihn besetzt und die mich, glaube ich, in Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, gesehen hat. Und dann ist es dann doch so. Dann bin ich da diese Mutter und dann denkt sie, sie könnte ja diese Mutter spielen und so. Ich glaube, so ist es. Und dann wurde ich so ganz charmant von Fatih angerufen, als müsste er darum bitten, mich zu treffen. Ich fand, das war so ein bisschen verdrehte Welt. Aber das kann er ganz gut. Da ist er sehr charmant.
Und wie war dann dieses Treffen?
Ja, super, super süß. Der sitzt dann da und also er ist nach Berlin gekommen und gesagt, ich komme nach Berlin. Sag mir, welches Café. Ich komme wohin, wo du bist. So redet er dann. Ganz süß. Und dann waren wir in dem Café und plötzlich wurde mir klar, dass alle wissen, dass er da ist. Und wir saßen irgendwie mitten im Café. Wir waren so ausgestellt plötzlich irgendwie. Nö, aber es ist ihm dann auch egal. Er redet dann und erklärt dann und sagt dann und sagt, ja, willst die Rolle bestimmt nicht spielen, das ist nämlich ein Nazi. Du willst bestimmt kein Nazi spielen. Und ich so, naja, ich will aber bei Fatih Akin mitspielen. Insofern werde ich das jetzt nicht absagen.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben die Mutter gespielt von dem Kind Joachim Meyerhoff in der Verfilmung von seiner Erinnerung. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Ja. Und jetzt spielen Sie eben die Mutter von Haag Boom. Wir gehen zurück in die letzten Kriegstage, also 1945 nach Amrum. Da haben Sie, glaube ich, auch gedreht. Wie haben Sie diese Dreharbeiten dann erlebt? Waren Sie überhaupt auf der Insel?
Ich muss wirklich sagen, ich war leider, leider nicht auf der Insel. Wir haben in Hamburg in einem Studio gedreht, weil meine Szenen sind 90% innen im Haus mit den Kindern. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass man einfach raustritt und mal kurz wirklich auf dieser Insel ist. Also wenn man aus diesem Studiohaus raustritt, nicht mitten in Hamburg ist, sondern einfach mal ganz kurz wirklich auf dieser Insel, wirklich diesen Wind und wirklich die Möwen hört, um da so mehr so reinzukommen. Aber so ist es halt nicht. Und dann sind da drei Kinder und eins ist irgendwie unter zwei und macht natürlich, was es will. Und gleichzeitig war die aber so toll, dass man eigentlich immer wollte, dass sie dabei ist. Aber sie machte natürlich wirklich absolut, was sie will. Mhm. Das sind dann so Herausforderungen, ne, mit den Kindern und dann. Also wir hatten ja riesiges Glück mit den Kindern.
Ist ja gerade schon angeklungen, die Mutter von Haag Boom war wirklich, man könnte sagen, stramme Nationalsozialistin, hat mit drei kleinen Kindern auf Amrum damals gelebt. Der Vater war im Krieg. Der älteste Sohn, eben Haag Boom, war damals 12, wird hier gespielt von Jasper Billerbeck. Dann gibt es zwei kleinere Kinder und sie sind auch noch hochschwanger. Also das ist ja schon auch eine schwierige Figur, denke ich mir. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, wenn schon der Regisseur im Vorgespräch sagt, na, du willst sie ja wahrscheinlich nicht spielen, weil die überzeugte Nationalsozialistin ist?
Ja, ich fand eben wichtig, aufzupassen, dass ich sie wirklich als Nationalsozialistin spiele, mit der ganzen Härte, auch erzieherisch, die damit so einhergegangen ist. Also es gibt ja dieses berühmte Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harer, Da sind diese Klassiker drin, wie man muss das Kind schreien lassen. Und das sind ja alles auch so Ideen, finde ich, so Grundideen, die dazu führen, dass diese Kinder, sage ich jetzt mal, abgehärtet werden. Ne? Und ich fand das toll, mir darüber Gedanken zu machen und zu überlegen, was bedeutet es für eine Mutter? Und ich glaube, dass sie eben auch ihr Muttersein sehr, sehr ernst genommen, auch diese Kinder so abzuhärten. Und gleichzeitig fand ich es so interessant, auch zu sehen, was macht der Nationalsozialismus denn auch mit solchen Leuten? Also diese Härte, die haben sie ja auch sich selbst gegenüber. Und diese Unerbittlichkeit. Und eigentlich fand ich dann diese Dinge, die sie zu ihrem Sohn sagt, wie...
Sei ein Mann,
ne? Also
Der weint nicht.
Ja, also, genau, der weint nicht. Ich glaube, das sind Sachen, die sagt sie eigentlich zu sich selbst. Und dieser Hass auch. Und ich fand das wichtig, weil ich finde, dass wir steuern ja gerade in der Welt und an verschiedenen Stellen direkt wieder so darauf hin. Und ich fand das so wichtig zu zeigen, es produziert Hass. Und wollen wir das? Damit habe ich mich so beschäftigt irgendwie mit diesem, ich will es gar nicht Fatalismus nennen, weil das finde ich fast falsch. Das ist einfach eine Grundüberzeugung.
Mal ganz platt gefragt, kann man dann so eine Figur mögen?
Nee, also es war mir schon, ich habe schon gemerkt, dass mich das sehr, nee, mich hatte schon viel Energie gekostet, da immer wieder reinzugehen. Ich hatte ein ganz gutes Bild irgendwie. Und zwar, wie als sei dieser Nationalsozialismus wie so ein kratziger, schwerer, grober Mantel, den sie aufs nackte Haut so angezogen hat und den sie die ganze Zeit so mit sich trägt. Und eigentlich fühlt man sich überhaupt nicht wohl. Und ich habe mich selber eigentlich so gefühlt. Also mir ging es erstaunlich schlecht. Das finde ich immer interessant, weil ich immer denke, naja gut, meine Güte, ich gehe ja nach Hause, ich gehe ins Hotel, ich kaufe mir eine Schokolade, ich kann mir 10 Honigbrote morgens machen. So, also darum geht es ja in dem Film, dass sie unbedingt dieses Honigbrot haben will, was es eben gar nicht gibt in diesen Kriegstagen.
Der Sohn tut alles, um dieses Honigbrot zu organisieren. Darauf schauen wir gleich noch. Sie haben sich auch Musik gewünscht mit der Cellistin Anja Lechner. Nocturne Nummer 1, A-Moll von Friedrich Burgmüller. Hier spielt sie zusammen mit dem Gitarristen Pablo Marquez. Wie sind Sie auf die gestoßen?
Ich habe eine Freundin, die heißt Geno Lechner, die ist auch Schauspielerin. Und das ist ihre Schwester. Und ich habe immer gehört, ja, Anja, meine Schwester. Und irgendwann kam es dann über einen ganz anderen Weg. Ich hatte mir das nie angehört. Und zwar über meine Schwiegermutter aus Chile. Die hatte plötzlich eine CD von Anja Lechner und hat gesagt, sie findet sie so toll. Und ich so, das ist die Schwester meiner Freundin. Und ja, ich finde Anja Lechner ganz toll.
Thank you.
MDR Kultur à la carte mit der Schauspielerin Laura Tonke. Wir haben gerade schon viel über die Mutter gesprochen, die Sie spielen in dem Film Amrum von Fatih Akin/Haag-Bohm. Sie haben auch schon erzählt, dass es nicht ganz leicht ist, wenn man mit Kindern dreht. Natürlich, Kinder, die größer, kleiner sind. Jasper Billerbeck spielt den 12-jährigen Haag-Bohm. Ich finde, er macht das großartig. Und das ist ein sehr, ja, einerseits zärtliches Verhältnis, was Mutter und Sohn haben. Und trotz dieser Strenge, die Sie gerade beschrieben haben, finde ich, strahlt diese Mutter, und das ist ja auch letztlich ihrem Spiel zu verdanken, eine große Wärme aus. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass sie ihre Kinder sehr liebt. Und er ist eben bereit, fast alles für sie zu tun, kommt fast im Priel um, als er sich auf den Weg macht, um eben Weizenmehl und Zucker zu besorgen, damit irgendwie dieses Honigbrot zu seiner Mutter kommen kann. Und trotzdem gibt es so eine Schlüsselszene gleich am Anfang des Films, die mich sehr bewegt hat. Eine Bäuerin, bei der er gelegentlich aushilft und damit auch Geld für den Lebensunterhalt der Familie verdient, sagt, na dann wird ja Hitlers Scheißkrieg bald zu Ende sein. Das hört er und fragt daraufhin seine Mutter, kommt der Vater nach Hause? Und will sie natürlich wissen, wer hat irgendwie gesagt, dass der Krieg bald zu Ende ist, weil das eine Vorstellung ist, die sie gar nicht zulassen kann eigentlich. Und sie dringt so lange in ihren Sohn, bis sie weiß, wer hier gegen den Führer quasi sich ausgesprochen hat, und denunziert die Frau dann auch. Und das ist ein Moment, wo der Junge vielleicht zum ersten Mal anfängt, sich zu fragen, finde ich das gut, was meine Mutter macht? Also für welche Haltung steht sie und welche Haltung habe ich eigentlich? Ja. Wie war das im Spiel mit Jasper Billerbeek?
Zuerst muss ich dazu sagen, er hat was erstaunlich Erwachsenes. Und das führt dazu, dass man nicht das Gefühl hat, man muss spielerisch oder schauspielerisch Rücksicht auf ihn nehmen, insofern, als wenn man ihn also so in die Mangel nimmt oder so. Da ist man bei manchen anderen Kindern so ein bisschen vorsichtiger, oder weil man die Kinder ja auch nicht so verunsichern will, dass sie sich irgendwann nicht mehr trauen, frei zu sein. Da musste man sich bei Jasper immer keine Sorgen machen. Da hatte ich immer ganz stark das Gefühl, ich habe da irgendwie so ein Gegenüber. Und inhaltlich war das halt so wahnsinnig wichtig, ne, dass das nicht sein darf, dass der Krieg vorbei ist und dass man sowas schon gar nicht sagen darf. Für mich eine super wichtige Szene natürlich.
Die haben ja selber auch einen Sohn. Mhm. Da kennt man ja auch so bestimmte Momente von Abnabelung, Auseinandersetzung. Sind das auch Erfahrungen, die man dann anzapft für so einen Film?
Ich glaube, in dem Film tatsächlich habe ich nichts angezapft. Ich glaube, das sind dann auch Entscheidungen von mir, ob ich da irgendwie in meinen und ich glaube, in diesem Kontext wollte ich nicht ins Private gehen. Also mit dieser Nationalsozialistin, da will ich nichts vermischen, gar nicht. Vielleicht hilft es, dass ich einen Sohn habe, der ein bisschen älter ist, sodass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann normal mit einem Kind reden am Set oder so. Aber Jasper ist sowieso auch ganz anders, wie gesagt, der hat sowas ganz Erwachsenes.
Ist das eigentlich für Sie komisch, wenn Sie im Film eine Mutter spielen von Menschen, die noch leben? Also ich meine jetzt Joachim Meyerhoff oder in diesem Fall Haag-Bohm, der ja schon auch, finde, wenn man den Film sieht, ein bisschen wie so ein Geist auch über dem Ganzen schwebt. Und ich meine, es basiert ja auf seinen Erinnerungen. Er hat mit Fatih Akin zusammen das Drehbuch geschrieben.
Bei der Mutter von Joachim Meyerhoff, da hatte ich sehr großen Respekt, weil sie ja auch noch lebt. Mhm. Und wir haben uns damals aber mit Sonja Heiß, mit der Regisseurin, und auch zusammen mit Joachim, der eben, ich glaube, die Mutter hatte sich gewünscht, dass ich im Film nicht Susanne heiße, sondern eben Iris. Und dadurch hatten wir dann den Freifahrtschein. Das ging dann ganz schnell. Also in dem Moment, wo sie heißt nicht Susanne, durfte ich eigentlich machen, was ich will. Dazu haben wir uns dann auch entschlossen. Und jetzt mit Haag-Bohm finde ich es auch ganz schön tricky, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, ja, so hat er sie ja auch beschrieben, aber trotzdem, ich merke auch, wenn ich so über sie rede, dann denke ich so, naja, also, und ich weiß auch, dass, ich glaube auch, er hat mal eine Zeit lang den Kontakt zu ihr abgebrochen, auch später noch, weil sie eben lange nach dem Krieg sich noch nicht richtig distanziert hatte. Das sind aber alles nur Dinge, die ich so peripher gehört habe. Ich habe nie mit Haag persönlich gesprochen. Und ich finde schon, dass man das trotzdem auch mit Respekt behandeln muss. Es ist ja einfach, es war eine lebendige Person und es ist die Mutter von Haag. Und gleichzeitig steht sie natürlich auch sinnbildlich für etwas. Also für mich im Film steht sie einfach für den Nationalsozialismus. Und ich finde, da darf man weder ein Blatt vor den Mund nehmen, noch irgendwie. Also da muss man eigentlich so klar und so hart und so verurteilend wie möglich auch sein dürfen. Und ehrlich gesagt, und ich glaube, das, was Sie gesagt haben vorhin, dass sie eben auch eine Wärme ausstrahlt, das ist ja auch das Perfide oder das ist ja auch das Schwierige. Ne? Also natürlich, sie strahlt auch die Wärme aus und das macht es ja für mein Kind, also für den jungen Haag, auch so schwierig zu sagen, meine Mutter ist ein schrecklicher Nazi. Nein, natürlich, er liebt ja seine Mutter, wie alle Kinder ihre Eltern halt lieben.
Der Film endet mit einem Bild, da sieht man Haag Brohm. Das hat mich sehr berührt, in den Dünen stehen, wo wir also vorher die ganze Zeit eben seinem kindlichen Alter Ego gefolgt sind. Aber er ist nicht bei den Dreharbeiten irgendwie dabei gewesen und Sie sagen auch, Sie haben gar nicht mit ihm sich ausgetauscht.
Ich habe einmal kurz mit seiner Frau gesprochen, das war sehr nett. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging es ihm tatsächlich einfach nicht gut genug.
Wir hören nochmal Musik jetzt von einer Frau, Lili Boulanger, Pendant la Tempête, für dreistimmigen Männerchor und Klavier. Haben Sie das auch bei Ihren Streifzügen durch den Striesoschen Podcast entdeckt?
Ja, das kam dann eben so, dass ich irgendwann dachte, ach, vielleicht könnte ich ja nur Frauen nehmen. Das ist eine Sache, die hat mir mal vor Jahren mein sehr, sehr lieber Freund Bastian Trost, der ist auch Schauspieler, der hatte damals schon immer so also als DJ so ganze Abende nur mit Musik von Frauen. Und dann bleibt mir das manchmal so im Kopf, denke ich so, was ist, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee.
Thank you.
Das war das Orpheus-Vokalensemble und Anthony Baschewski am Klavier mit Pendant la Tempête von Lili Boulanger. Auch das ein Wunsch von Laura Tonke. Sie haben ja viele Mutterrollen gespielt, so in den letzten Jahren, ist mein Eindruck, so ganz unterschiedlicher Ausprägung. Wir haben jetzt gesprochen über Joachim Meyerhoff, Amrum logischerweise, 22 Bahnen. Auch da, finde ich, gelingt Ihnen das Kunststück, eine Frau, der man mit großem Vorbehalt gegenübersteht eigentlich, weil sie ist Alkoholikerin, sie ist depressiv, sie kann ihre Mutterrolle überhaupt nicht wahrnehmen. Das muss die ältere Tochter Tilda machen. Trotzdem so zu spielen, dass man merkt, die liebt einfach ihre Kinder.
Ja, ich finde ja, es geht um mehr. Also natürlich liebt sie ihre Kinder, aber ich glaube, es geht darum, dass man einen Menschen als Ganzes zeigt. Also es ist nicht immer nur die Mutterliebe, glaube ich, die ich darstelle, sondern es ist die Komplexität jedes Menschen. Und wenn man diese Mutter, also Andrea heißt sie in 22 Bahnen, fragen würde, dann würde sie nicht sagen, dass sie versagt hat. Mhm. Dann würde sie sagen, ich habe das hier alles wunderbar gemacht. Es war sehr anstrengend. Es war sehr, sehr viel. Und ja, natürlich, ab und zu habe ich mal was getrunken, gebe ich ja gerne zu. Und klar, als der Typ mich verlassen hat, da war ich traurig. Ich finde, darum geht's. Und ähnlich wäre das auch bei Hille Hagener, bei der Mutter da von Haag Boom in Amrum. Das ist die Komplexität, nicht, dass man die Liebe spürt, sondern das sind ganzheitliche Menschen. Und wie wir alle, belügt man sich mehr oder weniger. Es ist ja so, man muss sich ja auch teilweise belügen oder ist vielleicht nicht mit allem im Leben immer so ganz reflektiert, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das interessiert mich daran. Ich habe zwar selber jetzt dieses Jahr entschieden, ein bisschen weniger Mütter zu spielen, weil ich letztes Jahr eben zweimal die Mutter war und dieses Jahr eben mit dem zweiten Teil von dem Meyerhoff wieder, logischerweise.
Haben Sie das schon gedreht?
Ja.
Die Lücke?
Die Lücke haben wir gerade gedreht, ja.
Wann kommt das ins Kino?
Ich denke mal, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich nächstes Frühjahr oder irgendwie so. Genau, einerseits habe ich mir jetzt ein bisschen überlegt, dass ich aufpassen muss, möchte jetzt so mit Anfang 50 nicht nur die Mutter spielen, habe aber auch gerade auch was ganz anderes gespielt, also, und werde auch als nächstes die Tochter spielen. Also es ist so, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo man so ein bisschen aufpassen muss, weil, ja, weil es nach wie vor im deutschen Film nicht genug Rollen gibt, nicht genug interessante Rollen für Frauen ab 50. Auf der anderen Seite finde ich auch zum Beispiel auch, dass Andrea aus 22 Bahnen eigentlich so viel mehr ist als eine Mutter. Insofern fand ich sie ja eine komplexe Figur. Trotzdem, klar, ich will, die Bandbreite muss schön groß gehalten werden.
Und trotzdem ist sie ja schon interessant. Sie haben ja gerade Ihr Alter schon angesprochen. Ich meine, das ist ja seit Jahren immer wieder Thema, dass es für Frauen ab einem bestimmten Alter einfach weniger Rollen gibt. Mein Eindruck ist, da tut sich ein bisschen was. Also auch in der Theaterlandschaft, wo man jetzt zunehmend auch darauf achtet, dass Ensemble paritätischer besetzt sind und auch bestimmte Rollen, die vielleicht männlich konnotiert sind, von Frauen gespielt werden können und so weiter. Ich weiß nicht, wie das beim Film ist. Und Sie sind ja wahnsinnig gut beschäftigt. Mhm. Sie haben sehr, sehr viel gedreht in den letzten Jahren.
Mhm. Ja, ich habe mehr gedreht als früher. Irgendwas hat sich da jetzt getan, ich weiß nicht genau was. Also ich persönlich kann mich jetzt nicht beschweren, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht trotzdem wahrnehme. Und für viele meiner Kolleginnen sieht es halt ganz anders aus und das darf nicht sein. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen relativ viele tolle jüngere Regisseurinnen hinterher. Und mit denen, wenn die dann älter werden, kommen auch die tollen Rollen für die 50-jährigen Frauen dann. Aber im Moment, die Regisseure in meiner Generation, denen fällt dann oft tolle Geschichten ein, historisch von einem ganz tollen Mann, der was ganz Tolles entdeckt hat. Und da spielt dann halt ein Mann die Hauptrolle. Also das ist ja, ich finde ja immer auch so interessant, historisch ist es ja noch so patriarchal alles geprägt, dass es ja auch schwierig ist, historische Figuren zu finden, die weiblich sind, ne? Also weil es gibt so viel mehr Männer schon wieder, die über die 1000 Bücher geschrieben wurden und wo man Geschichten finden kann. Und ich habe Hoffnung, also ich spüre das schon auch, dass sich was ändert. Wir sind aber noch lange nicht fertig.
Haben Sie eine Wunschrolle?
Ja, ich möchte gerne Michael Douglas in Falling Down spielen. Also das ist ja diese Geschichte, wo er sich durch L.A. schießt. Das ist eigentlich meine Wunschrolle gerade. Rache.
Rache.
Ja, Rache.
Dazu passt die nächste Musik jetzt überhaupt nicht. Wir hören Wolke Sapete, die Arietta aus der Hochzeit des Figaro vom Cherubino, gesungen von Christine Schäfer.
Ja, das kommt von meiner Mutter, die mich mal anrief, als es gerade im Fernsehen lief und meinte, musst du unbedingt Christine Schäfer singt gerade. Und das fand ich so toll und so faszinierend, wie sie da singt. Und deswegen habe ich das mit reingenommen.
NDR Kultur à la carte mit der Schauspielerin Laura Tonke, von der wir gerade gehört haben, dass sie sich gerne einmal durch L.A. schießen würde. Traumrolle. Ich möchte noch mal ganz an den Anfang zurückkehren. Was war denn dieser Grundimpuls zu sagen, ich will Schauspielerin werden? Also Sie sind sehr, sehr früh entdeckt worden mit 15, ich glaube auf einem Schulhof, und haben dann gespielt in Ostkreuz von Michael Klier, haben dafür auch gleich Preise bekommen. Also es war eigentlich sowas wie ein Bilderbuchstart, klingt ein bisschen nach Zufall, war es das auch?
Ja, es war auf jeden Fall Zufall, aber es war ein Zufall, auf den ich sozusagen mich jahrelang vorbereitet hatte. Also es in dem Moment, wo die Casterin auf mich zukam, war ich so, okay, diese Rolle kriege ich. Also da war zum ersten Mal, das haben mir meine Eltern auch im Nachhinein erzählt, war zum ersten Mal sowas in mir so angeknipst. Und das wollte ich. Und die hatten mich über 3 Wochen fast täglich in ihr Produktionsbüro eingeladen, weil sie davor eine Schauspielerin schon besetzt hatten, die nach dem ersten Drehtag nicht mehr kam. Und dann haben sie praktisch mich gesucht oder halt die neue gesucht und wollten gucken, ob ich denn auch regelmäßig komme. Und ich stand natürlich jeden Tag pünktlich da, weil ich es wirklich wollte. Und dann, ich weiß nicht, also ich glaube, also mein Vater ist Ausstatter, ich war da oft am Set, ich fand das immer ganz toll. Und warum, ich hätte ja auch sagen können, ich will Ausstatterin werden. Das ist auch ein super Beruf. Oder Kamerafrau oder irgendwie so, aber ich wollte irgendwie Schauspielerin werden. Aber das wollte ich schon ganz früh. Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ganz schüchtern war ich ja auch. Ich war ein super schüchternes Kind, was auch mal Ärger bekommen hat, weil es nie Hallo gesagt hat. Und trotzdem war ich aber so, nee, ich will Schauspielerin werden. Und dann habe ich mit 12 oder so einen Film mit Charlotte Gainsbourg gesehen, die ja so eine ganz zarte Stimme hat und so ganz fast flüstert im Film. Und dann war ich so, siehst du, sie kann das auch, ich kann das auch. Wenn man flüstern darf im Film, kann ich das auch.
Ich finde das interessant. Ich habe schon häufiger, insbesondere auch mit Schauspielerinnen gesprochen, die gesagt haben, sie waren ganz schüchtern früher.
Ja, ich auch.
Schon öfter gehört. Wo man ja eigentlich immer denkt, das passt doch gar nicht zusammen. Aber ist das auch eine Suche nach Freiheit dann in einer anderen Rolle?
Nee. Ich glaube, ich war schüchtern mit Fremden. Ich war nicht schüchtern bei mir zu Hause. Und ich habe mir über die letzten 35 Jahre das so geschaffen, dass ich jetzt auch unter Fremden mich manchmal so frei fühlen kann wie unter Leuten, die ich kenne. Und ich weiß nicht, nee, es ist nicht das, dass ich da mit Rollen oder so, sondern irgendwas in mir muss ja geahnt haben, dass ich das kann. Mhm. Irgendwas muss ja da gewesen sein. Ich muss ja irgendwie gedacht haben. Und es gab ja immer wieder auch von außen, immer wieder, natürlich, meine Eltern haben gesagt, willst du nicht auf die Schauspielschule oder willst du nicht studieren oder willst du nicht noch was parallel machen? Weil es war ja auch nicht immer einfach. Also ich habe ja nicht immer durchgedreht, sondern habe ja auch zwischendurch lange Pausen gehabt. Und ich war immer so überzeugt einfach, dass ich das schaffe. Ich werde ja sowieso nichts anderes machen. Es gibt keinen Plan B. Und das muss ja irgendwoher kommen, also da muss man ja eine Ahnung haben. Zum Beispiel im Schultheater hatte ich das gar nicht. Also da hatte ich nicht die Ahnung, ach, das kann ich ja irgendwie. Gar nicht. Ich wollte nur Film machen.
Wenn man so zurückguckt, ist es wahnsinnig viel, was Sie gemacht haben. Mhm. Fernsehen, Kino, inzwischen auch sogar ein bisschen Theater. Mhm. Und da gibt es Lücken, aber ich glaube, das waren ja auch welche, die Sie teilweise selber so gewollt haben, oder? Ja. Es war also nicht nur so, dass Sie dann keine Rollenangebote mehr bekommen haben, sondern irgendwann haben Sie auch selber Stopp
gemacht. Es gab schon auch Zeiten, wo ich wirklich nicht wusste, wie ich die Miete zahlen soll und dann war das nicht freiwillig. Aber es gab auch diese Zeiten, wo ich mit dem Büro, manchmal kommt mir das vor im Nachhinein, also ich habe das ja immer wieder, das wird auch nicht weggehen, dass ich dann einfach, ich stelle den Beruf in Frage und dann weiß ich nicht, was stelle ich an dem Beruf in Frage. Stelle ich die Angebote, die ich bekomme, in Frage oder bin ich mit meinem Spiel nicht zufrieden, weil das gab es auch mal, dass ich irgendwie merkte, ich trete auf der Stelle oder bin ich damit unzufrieden, dass ich nicht international drehe und muss ich daran was ändern oder eben, dass ich sage, ich will jetzt mal ganz kurz keine Mütter mehr spielen. Kann ja auch mal sein. Also das ist jetzt da ja keine große Krise. Das ist einfach eine Entscheidung, Dix, und dann wird das alles abgesagt. Ganz unterschiedlich. Und eigentlich konnte ich das immer nur mit diesen Pausen lösen. Musste irgendwie auch, glaube ich, dann immer wieder dieses Gefühl haben, wer bin ich denn, wenn ich nicht drehe? Weil das ist schon eine Riesenidentität auch. Also wenn ich mir dann überlege, immer wieder kam das ja, soll ich damit aufhören, weil es eben auch sehr viel kostet. Mich kostet das viel. Ich will aber 150% geben. Ja gut, dann musst du dich nicht wundern, dass du dann am Ende nicht mehr kannst. Ich glaube, das haben ganz viele Leute, die sich immer mal wieder zwischendrin fragen, will ich mein Leben so oder soll das anders sein oder was stört mich jetzt daran oder was will ich ändern? Oder dann kommt das, dass ich dann eben sage, ich würde gern mit Fatih Akin drehen oder ich würde gern das. Und dann ist es ja ganz anders, als ich denke. Also ich drehe ja dann gar nicht gegen die Wand, sondern ich spiele eine hochschwangere Frau 1945, also das habe ich jetzt auch nicht, ne? Also sozusagen auch immer dabei, be careful what you wish for, weil kann auch ganz anders kommen.
Sie haben ja lange keine Komödien gemacht, dann kam das irgendwann, also Hedy Schneider steckt fest, war ein ganz großer Erfolg. Auch sehr doppelbödig, die Geschichte. War das dann auch eine Art von Befreiung oder neuer Aufbruch, einfach auch in ein anderes Genre?
Ja, beziehungsweise was ja daran immer so krass ist, ist, dass ich das ja selber schon wusste, aber es ja mir überhaupt nichts nützt, wenn niemand anders das weiß. Weil ich darauf angewiesen bin, dass Leute mit den Sachen zu mir kommen. Und erst als sie mich dort bei Sonja Heiß Film so gesehen haben, konnten sie sich vorstellen, dass ich das kann. Mhm. Und ich glaube, deswegen bin ich da immer so hinterher nach wie vor, dass ich so eine Bandbreite behalte. Weil es so ist, die Leute kommen nicht auf einen, wenn man es nicht einmal irgendwo angeboten hat oder so. Und das ist gar kein Vorwurf, weil mir geht es genauso. Ich merke auch immer, wenn ich Leute vorschlage, dann denke ich so, ja, das schlage ich ja nur vor, weil ich sie letztens gerade als Tennislehrerin gesehen habe. Das kann ja nicht wahr sein. Aber das ist so, so funktioniert irgendwie der Kopf.
Wir haben noch eine letzte Musik. Die Liza Area aus der Wild Swans Suite von der australischen Komponistin Elena Katz-Czernin. Auch eine Entdeckung oder wo stammt die her, Laura Tonke?
Ja, auch von David Striso, muss ich zugeben. Aber das finde ich, das ist mein Lieblingslied von denen, die ich vorgeschlagen habe.
In der Kultur à la carte mit der Schauspielerin Laura Tonke, die mir gerade verraten hat, dass sie mitsingt.
Ja, im Auto.
Aber nur, wenn keiner zuhört?
Genau, oder? Nur, wenn keiner zuhört. Also vor allen Dingen dieses, das will ich jetzt gar nicht vormachen, aber dieses, das will man nicht, da will keiner dabei sein.
Singen Sie auch unter der Dusche?
Nee. Komischerweise nicht.
Wie geht's denn jetzt weiter für Sie?
Jetzt drehe ich dieses Jahr noch einen Film mit Doris Dörrie. Ich glaube, mehr darf ich nicht sagen. Ich glaube, das darf ich sagen, aber mehr darf ich tatsächlich nicht sagen. Freue ich mich sehr. Habe ich auch länger darauf gewartet, dass das stattfinden kann. Es ist ja manchmal so ein Prozess. Man hängt ja an vielen Dingen. Und ja, da freue ich mich sehr. Da war ich jetzt bei der Masken- und Kostümprobe und jetzt entsteht wieder was. Und ja, ich habe das, ich hänge so zwischen, ich könnte morgen anfangen zu drehen und oh mein Gott, es sind nur noch 6 Wochen. Wie soll ich das jemals hinkriegen in diesen 6 Wochen? Also ich bin da zwischenzeitlich, denke ich, komm, wir drehen jetzt einfach morgen, dann springen da jetzt einfach rein und irgendwie so und dann zwischendrin.
Wie sieht denn so eine Vorbereitung aus? Ich kann mir jetzt gar nichts vorstellen, was Sie in diesen 6 Wochen jetzt noch machen. Also Text lernen vermutlich?
Ja, also ich habe das jetzt öfter gehört, dass Leute den gesamten Text im Vorfeld lernen. Habe ich noch nie gemacht. Ich lerne den eigentlich immer nur am Tag vorher. Wir haben relativ viel Proben in diesem Projekt, was schön ist. Und natürlich Maske und Kostüm, es ist auch mal relativ aufwendig, sind doch relativ viele Tage. Und in der Zwischenzeit ist es meine private Vorbereitung. Manchmal arbeite ich mit einem Coach, das weiß ich dieses Mal noch nicht. Ich treffe mich auf jeden Fall mit einer befreundeten Schauspielerin, weil ich spiele in dem Stück Theater. Das würde ich gerne mit ihr einmal proben. Mhm. Tatsächlich einfach, um mich so ein bisschen sicherer zu fühlen, weil ich spiele als Tschechow und das habe ich noch nie gemacht und sie kennt sich da komplett aus. Das heißt, ich lese dann dieses Stück durch, ich lese das Drehbuch durch und ganz viel funktioniert eigentlich auch sozusagen wie so eine Art Anreicherung der Figur. Also jetzt war ich bei der Kostümprobe und dann setzt sich das immer weiter unten ab und man merkt, ah ja, okay, so sieht sie aus und ich spiele dann irgendwie auch noch meine eigene Mutter in Jung. Das heißt, ich habe irgendwie diese 2 Rollen und muss so gucken, wo sind diese beiden Wege. Also wo ist die, ja, viele Gespräche natürlich auch. Und dann was ganz Tolles ist, dass eigentlich alles, was mir so begegnet, also Podcasts, Filme, Musik oder so, kann dazu führen, dass das meine Rolle anreichert. Man weiß aber oft nicht, was. Das ist dann erst im Nachhinein, denkt man so, ah, Wahnsinn, stell mal vor, wenn ich das nicht vorher gesehen hätte. Oder ah ja, oder plötzlich macht sowas, ach, das ist ein guter Weg, sie zu spielen. Das ist interessant. Das ist gut. Das mag ich auch. Das heißt, es ist wie so eine Schwammzeit.
Inwiefern ist dann ein Film, der ja jetzt dann schon in der Welt ist, ab Donnerstag dieser Woche im Kino wie Amrum, noch präsent?
Der ist schon abgehakt, muss man sagen. Und gleichzeitig ist es trotzdem jetzt interessant, wie reagieren die Leute, was sagen sie dazu und verstehen sie mich? Also ich habe jetzt schon so 2 Kritiken gelesen, in denen stand, dass ich eine undankbare Rolle habe. Wo ich dann so denke, naja, weiß ich gar nicht, ob das so undankbar ist. Weil was ist denn undankbar? Also ich glaube, sie finden es undankbar, weil ich super unsympathisch bin. Dann denke ich so, ja, was... Das ist doch nicht undankbar, es ist doch eine dankbare Rolle.
Laura Tonke, vielen Dank.
Danke auch.
Machen Sie sich selbst ein Bild im Kino ab Donnerstag dieser Woche Amrum mit Laura Tonke, Jasper Billerbeck als der junge Hack Bohm, dann auch noch dabei Lisa Hackmeister vom Thalia Theater, Diane Krüger, Lars Jessen, Detlef Buck, Matthias Schweighöfer. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise.